Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Heute ist Mittwoch und am Mittwoch ist unsere Rechtsexpertin bei uns im Studio, Doris Slongo. Es geht heute ums Zügeln und die ewige Frage, wenn die Wände gestrichen werden müssen, wer muss jetzt die kleine Renovation zahlen? Der Mieter oder der Vermieter? Das Fallbeispiel dazu und natürlich eben die kompetente Antwort von der Doris Slongo. Das aber später, jetzt geht es zuerst um Reader's Digest und den Traum vom grossen Geld. Ein Haufen Geld gewinnen. Das ist doch ein Traum, wo wir alle träumen. Mit Lottospielen machen sie einen Haufen. Oder vielleicht eben auch mit einem Preis ausschreiben. Der Verlag Reader's Digest lockt regelmässig mit solchen Preis ausschreiben, wo man eben viel, viel Geld gewinnen können. Ein Haufen Leute kennen die Couvert von diesem Verlag, die nicht nur für die Preis ausschreiben da sind und geworben wird, sondern auch für alle anderen möglichen Produkte. Der Willi Fund aus Alschwil im Baselbiet ist Rentner und seit vielen Jahren Abonnent von der Zeitschrift «Das Beste» von Reader's Digest. Und er hat an so einem Preisausschreiben mitgemacht und ist am Schluss bitter enttäuscht gewesen. Alex Reichmuth.
Angefangen hat es im Februar letztes Jahr. Der Willi Fund hat einen Brief von Reader's Digest bekommen, wo es drinnen geheissen hat, er gehöre zu den besten Kunden von diesem Verlag und bekam darum eine exklusive Chance, viel Geld zu gewinnen. Er müsse nur eine Etikette auf ein Couvert kleben, das zurückschicken und schon gewinne er möglicherweise mehrere hunderttausend Franken. Der Willi Fund hat mitgemacht. In den Wochen und Monaten danach hat er immer wieder Post bekommen von Reader's Digest. Viel Post. Er hat den Eindruck bekommen, seine Gewinnchancen würden alles wie besser. In diesen Couverts war auch viel Werbung für alles Mögliche drin. Für Bücher, Wein, Schmuck und so weiter. Wie verlangt, hat er immer wieder Anerkennungsurkunden entgegengenommen, Etiketten aufgeklebt und Antwortcouverts zurückgeschickt. Wirklich daraus kommen, was jetzt was ist, Preisausschreiben oder Werbung, sei gern nicht, sagt der Willi Fund.
Das Ganze ist verwirrend, wenn man so den Brief lesen oder so, weiss man überhaupt nicht, wo man ist, was sie wollen, ob sie etwas anbieten wollen oder ob man da überhaupt dabei ist oder ob man nicht dabei ist, ob das jetzt das erste Schreiben ist oder ob das letzte Schreiben ist.
Vor allem hat der Willi Fund lange nicht gewusst, wann denn die Gewinner von diesem Preisausschreiben genau gezogen werden. Erst nach und nach hat er realisiert, als die Verlosung Ende Januar 2018 sein muss. Also fast ein Jahr, nachdem er sich dafür angemeldet hat. Doch dann sei der Termin einfach umgegangen.
Am Schluss ist gar nicht rausgekommen, man hat einfach nichts gehört, sondern kurz nach dem Zeitpunkt, wo die Verlosung war, ist bereits wieder ein neues Schreiben gekommen. Man hat nicht gewusst, ist das jetzt so verzahlte, aber wenn man es angeschaut hat, hat man gesehen, dass das bereits wieder das neue Schreiben ist für die neue Verlosung mit den neuen Versprechungen.
Jetzt aber hat der Willi Fund die Nase voll. Ein Jahr lang Allbot Post, viel Aufwand und am Schluss kein Rappen gewonnen. Bei diesem Spiel mache ich auch nicht mehr mit. Immerhin, der Willi Fund hat nicht aus Versehen irgendwelche Artikel bestellt, die er gar nicht wollte. Das sei nicht einfach gewesen, bei all diesen Aufkleber- und Antwort-Couverts. Er wisse aber, als andere Leute hier weniger Glück hatten, zum Beispiel seine Schwiegermutter.
Als ich gestorben war, haben wir die Wohnung auch aufgeräumt und haben dort noch sehr viele Sachen gesehen von Reader's Digest, die eingepackt waren, was sie überhaupt nicht einmal geöffnet hat. Und zwar Sachen, die sie bestellt hat, weil sie einfach Ja gesagt hat oder gar nicht gewusst hat, was sie hier machen sollte. Und viele Sachen haben wir auch gesehen bei ihren Einzahlungen. Fast jeden Monat war eine Einzahlung an das Beste. Für Zeug, die sie einfach zugetan hat, die sie gar nicht können brauchen.
Der Willi Fund schätzt zwar die Zeitschrift «Das Beste» noch immer, via Reader's Digest aber für ihre Preisausschreibenwerbung findet er daneben.
Im Grunde genommen geht es effektiv um nichts anderes als um eine Reklame, dass man das und das kaufen wird. Ich habe das Gefühl, das ist eine Schlangenfängerei und das ist dann viel wichtiger als der Wettbewerb, den sie hier anbieten, oder das Preisausschreiben.
Also, die Meinung von Willi Fund haben wir da gehört, profunde Meinung. Er hat übrigens die ganze Post, die er während dem Jahr von Reader's Digest bekommen hat, gesammelt und uns auf die Redaktion geschickt. Und im Studio ist jetzt bei mir der Alex Reichmuth. Guten Morgen, Alex Reichmuth. Und der Karton, ja, ist ziemlich voll, oder?
Ja, das ist voll mit Couvert, die der Willi Fund bekommt. Ich lerne dich da mal auf den
Tisch. Ja, schön. Jawohl. Ziemlich viel, kommt so. Fast bis zu mir rüber. Wir stehen einander gegenüber. Yes,
es geht. Es sind etwa 40 Briefe, alle prallvoll mit Werbung und mit unendlich viel Text.
Und wirklich ein Jahr voll, das ist unglaublich. Jetzt haben Sie ja die Briefe angeschaut. Was ist das Fazit?
Ja, also es ist, ich habe das angeschaut, es ist irgendein Durcheinander von Versprechen, von Verlockungen, Werbeflyers, hat es da Dinge, Gewinnmarken, Antwortgouverts, Anerkennungsurkunden, Sicherheitssiegel, Zufriedenheitsgarantien und so weiter. Und ich habe es wirklich studiert und das Fazit ist, ich bin nicht wirklich daraus gekommen, wo ist da der Anfang und das Ende und oben und unten von diesen Versprechungen und Gewinnausschreiben etc. Was mir aufgefallen ist, es hat in diesem Text sehr viele, also ich nenne das pseudobehördliche Ausdrücke. Mhm. Also zum Beispiel Anerkennungskomitee, Anwärterschaftsrechte oder offizielle Beglaubigung sogar, geprüfter Kundenstatus, also alles Begriffe, die irgendwie sollen suggerieren, dass da irgendwie eine Behörde sogar irgendwie das abgesegnet hat. Dann ist mir auch aufgefallen, dass es, also die Texte, die da stehen, das sehr oft in einer sehr schwülstigen Sprache geschrieben ist. Also ich würde mal zwei Beispiele vorlesen. Herr Fund, ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass alle Vorkehrungen getroffen werden, um Ihnen im Gewinnfall eine der exklusiven, in diesen Unterlagen beschriebenen Belohnungen auf einer offiziellen Gewinnerparty oder in festlichem Rahmen bei Ihnen zu Hause in Allschwil zu übergeben. Oder an einer anderen Stelle heißt es, Zentral Plaza in Zürich, dieses in der ganzen Region bekannte wunderschöne Hotel haben wir ausgesucht und würden dort auf Wunsch ein Gala-Menü für den Gewinner ausrichten. Eine Limousine mit Chauffeur würde sie im Gewinnfall abholen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es dann andererseits auch wieder sehr viele so Warnungen hat. Man soll sofort reagieren, sonst würde man alles verlieren. Zum Beispiel an einer Stelle hat es geheißen, termingebundene Korrespondenz. Die Dokumente in diesem Kuvert sind zeitlich streng befristet. Eine verspätete Antwort hat den Verlust sämtlicher Privilegien zur Folge.
Also man schafft mit einem bestimmten Druck oder sogar mit bestimmten Verlockungen. Das ist rausgekommen dabei, was Sie uns jetzt gezeigt haben. Ich nehme an, Sie haben sicher Reader's Digest gefragt, warum denn auf die Art jetzt da geworben wird. Was sagt man?
Ja, wir haben Reader's Digest eigentlich gerne hier wollen einladen in die Sendung, um da auch Stellung zu beziehen. Das haben sie abgelehnt. Sie haben auch kein Interview gegeben. Es hat nur schriftliche Antworten auf ein paar Fragen gegeben. Reader's Digest sagt im Wesentlichen, dass die Preisausschreiben tatsächlich stattfinden würden, dass seit 1972 insgesamt 21 Millionen Franken Preisen an 134'000 Gewinner ausgezahlt worden seien. Dann sagt Reader's Digest weiter, dass auch die Leute, die nichts bestellen würden, vor all denen Waren, die da noch angeboten werden, dass die im Preisausschreiben die gleichen Chancen haben. Und sie schreiben auch, wenn jemand keine Werbung mehr wünsche, dann soll sich die Person bei Reader's Digest abmelden und bekommt dann sicher keine Post mehr. Wir können ja auch Waren, die wir irrtümlich bestellt haben, sofort wieder zurückschicken. Das ginge also. Und dann habe ich Reader's Digest noch gefragt nach dem Stil von der Werbung. Und sie haben darauf geschrieben, Werbung ist zu einem Teil auch Geschmackssache. Aufgabe von Werbung ist es, Aufmerksamkeit zu erzielen und Interesse zu wecken. Selbst wer nur einen Bruchteil unserer Werbung liest, wird zwingend zu der Erkenntnis kommen, dass es sich um eine Gratisverlosung handelt.
Also das meine ich offenbar offiziell. Und die Reaktion von Reader's Digest, man hat ja den Eindruck, alles bestens. Aber sie haben noch weiter recherchiert.
Mich hätte interessiert, was ein ausgewiesener Marketing-Spezialist zu diesen Werbemethoden von Reader's Digest meint, wie er das einschätzt. Und ich habe das mit dem Werbetexter Andreas Brockes geredet. Er ist vom Art Directors Club. Das ist ein Zusammenschluss in der Schweiz von Werbetexter und Marketing-Spezialisten. Er hat sich die Werbung auch angeschaut und ist auch zum Schluss gekommen, dass ihn das Ganze ziemlich verwirrt. Er ist aber der Meinung, dass Reader's Digest bewusst verwirren will.
Ich glaube, man will die Leute verwirren, um sie zu involvieren. Man tut einfach aus so einem Couvert einen ganzen Tisch voll Material rauszaubern und das zwingt dann halt schon irgendwie, sich damit zu beschäftigen. Es steht ja auch überall der Name drauf, also auf dem Verlosungsschein, auf dem Antwortcouvert hat eine starke Personalisierung und das spricht dann natürlich schon an. Also das schönste Wort, das man lesen kann, ist der Name. und nicht irgendwie etwas aus. Und da tut man sich schon intensiv damit beschäftigen. Und das geht häufig natürlich auch an Leute, die wenig Post bekommen, die sich freuen über einen Brief. Er tönt ja so wahnsinnig persönlich. Und da tut man sich damit befassen. Und am Schluss sagt man, ja, ich kann es doch mal probieren. Dann tut man es ja Merkli draufkleben. Man sagt einmal ja. Und man wird halt weiter bemailt oder je nachdem, wie man es anschaut, weiter bemüllt, oder? Von diesen Geschichten.
Das also der Werbetexter Andreas Brock ist. Ich habe ihn dann auch noch gefragt, warum das aus seiner Sicht der Reader's Digest überhaupt so Preisausschreiben durchführt. Und er ist der Meinung, dass es hier nur darum geht, Aufmerksamkeit für Produkte und Werbung zu wecken.
Die haben ein Ziel, Interessen auszulösen, weil man der Auffassung ist, der Wettbewerb, die sogenannte Prämie, ist attraktiver als das Produkt selber. Also man geht hier einen indirekten Weg. Ich persönlich glaube, wenn man gute Werbung machen will, nachhaltige Werbung, Kommunikation, dann muss man das Produkt in den Vordergrund stellen. Und ich empfehle meinen Kunden durchs Band, das so zu machen und auf Verlosungen und Prämien etc. etc. wenn möglich zu verzichten.
Etwas ist am Andreas Brock ganz wichtig festzuhalten, dass es bei solchen Preisausschreiben nie darum ging, einfach grosszügig zu sein und irgendwelche schönen Geschenke zu machen, sondern dass sie alles knallhart durchgerechnet, ob sich das wirklich lohnt oder nicht für den Verlag.
Reader's Digest ist ein internationales Unternehmen. Die tun sich auch sehr gut international austauschen. Die Mailings, die werden da getestet. Da gibt's Proben. Also klassischerweise macht man einen Test mit 10.000 Adressen, mit 10.000 Exemplaren, schickt die raus. Und wenn's funktioniert, dann gibt's das grosse Mailing in Grossauflage. Da wird kein Rappen verschwendet. Das kann ich Ihnen sagen.
Also eine ganz klare Aussage vom Herrn Brock, ist da Alex Eichmuth. Was ist denn jetzt Ihr Schlussfazit bei diesen Preisausschreiben von Reader's Digest?
Was bei mir persönlich landen, solche Briefe, die so aufgemacht sind, sowieso gerade im Papierkorb. Aber wenn man jetzt wirklich die Gewinnchancen nutzen will, dann muss man sich einfach zwei Sachen im Klaren sein. Also erstens einmal, man gehört nicht zu den Auserwählten, obwohl das immer so daherkommt. Man kann davon ausgehen, dass da ganz viele Leute genau gleich angeschrieben werden und dass die Gewinnchance dann wahrscheinlich auch kleiner ist, als sie wahrscheinlich scheint. Und das Zweite ist, im Geschäftsleben schenkt einem niemand etwas. Es gibt sicher da gewisse kleine Chancen, etwas zu gewinnen, das ist nicht abzuschreiten. Aber man muss einfach wissen, bei diesen Preisausschreiben geht es einfach nur darum, die Produkte, die eben auch beworben werden, dann zu vermarkten.
Gut, klare Aussage, danke Alex Eichmuth. Er hat Preisausschreiben und Werbemethoden vom Verlag Reader's Digest ein bisschen genau unter die Lupe genommen. Und jetzt interessiert uns, was denn Sie zuhause für Erfahrungen mit solchen Preisausschreiben gemacht haben? Fühlen Sie sich von solchen Briefen wie die von Reader's Digest angesprochen? Haben Sie darum auch schon mitgemacht bei solchen Wettbewerben? Und wenn ja, was sind Ihre Erfahrungen gewesen? Und vielleicht gehören Sie ja sogar zu den Glücklichen, die irgendwann einmal etwas gewonnen haben. Es interessiert uns. Und wir bitten Sie darum, uns zu schreiben per Mail an die Adresse espresso@drs1.ch, espresso@drs1.ch, oder Sie können uns ab jetzt auch anrufen und uns Ihre Erfahrungen direkt erzählen. Wir bringen am Schluss von diesem Espresso dann in etwa einer Viertelstunde ein paar Beispiele von Ihren Erfahrungen und vor allem auch von Ihren Meinungen. Die Nummer, die Sie jetzt einstellen können, ist 0848 440 222 0848 440 222. Jetzt dann gerade unsere Rechtsexpertin Doris Slongo, die zu einer Fallstellung nimmt, wo es ums Zügeln und ums Streichen geht, also wenn da Streichen geht und wer dann jetzt eben die Kosten zahlt, das gerade...
Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Espresso gibt Antwort.
Immer am Mittwoch im Espresso ist unsere Rechtsexpertin Doris Longo bei uns im Studio und beantwortet eine Frage zum Thema Recht, so wie sich das Recht eben aus Alltagssicht von unseren Hörerinnen und Hörern präsentiert. Guten Morgen, Doris Longo, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Die heutige Rechtsfrage, die kommt aus dem Wallis, von Fischb, vom Ludwig W. Der Ludwig W. ist jetzt auch bei uns per Telefon. Guten Morgen, Herr W.
Guten Morgen miteinander.
Herr W., Sie haben sich, um das geht es, letzte für Ihre Tochter eingesetzt, im Zusammenhang eben mit einem Wohnungswechsel. Wie ist das genau gegangen?
Unsere Tochter wohnt mit ihrem Freund in einer 4,5-Zimmer-Wohnung. Nach 5,5-jähriger Miete haben sie die Wohnung gekündigt. Darauf hat sich der Mieter telefonisch gemeldet mit der Forderung, dass er die Wohnung neu streichen müsse und meine Tochter die Kosten von Franken 2000 müssen übernehmen. Ist das tatsächlich so?
Also, Frau Slongo, da kommt natürlich die Antwort her wie.
Ja, es ist ja so, dass man muss als Mieter die Wohnung in dem Zustand zurückgeben, wie man sie übernommen hat. Und zwar dürfen da natürlich gewisse normale Abnutzungsspuren vorhanden sein. Nur wenn es übernormale, also außerordentliche Beschädigungen zum Beispiel hat an der Wohnung, dann muss der Mieter die Kosten übernehmen. Das heisst, wenn jetzt die Wand tadellos zurückgegeben werden kann, vielleicht kleine Löchli von Bildern hat, wirklich minime Löchli, die man fachgerecht zumachen kann, dann muss ihre Tochter nichts zahlen. Wenn es aber so wäre, dass zum Beispiel grosse Dübellöcher vorhanden wären von einem Büchergestell, wo man angetübelt hat, oder von einem Hochbett, oder wenn es irgendwelche Flecken an der Wand hätte, dann wären das Abnutzungsspuren, die nicht normal sind, das heisst, wo der Mieter nicht genug aufgepasst hat, und das müsste er dann zahlen. Das heisst, er müsste die Kosten zahlen, die entstehen, um die Wand wiederherzustellen. Das kann ein Teilstreichen sein, wenn das geht. Wenn aber das nicht geht, weil man sonst den Absatz, den Unterschied würde sehen, dann müsste der Vermieter die Wand neu streichen. Und dann gibt es Kosten für ihre Tochter.
Eben, der Teufel liegt im Detail. Herr W., wie ist denn das bei Ihnen jetzt? Wie war der Zustand gewesen?
Also, der Zustand war sehr gut gewesen. Die haben nicht geräugt in der Wohnung, haben keine Kinder gehabt, haben beide gearbeitet. In den Zimmern hat kaum etwas gehangen. In der Stube hat man einige Dübellöcher, vielleicht 10 Stück zugemacht.
Mhm. Also, wir müssen an Ort und Stelle sehen, wie es genau aussieht, ob die Wand eigentlich wieder wie neu aussieht oder wie vorher aussieht. Der Fall, wo man müsste sagen, gut, die Wand müsste neu gestrichen werden, weil eben die Dübellöcher zu gross sind oder nicht fachgerecht oder unsichtbar zugemacht werden, dann gibt es eben so ein neues Streichen von dieser Wand. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Wohnung ist immerhin schon 5 Jahre alt, respektive 5,5 Jahre genau sogar, ist die Wohnung nicht gestrichen worden. Der letzte Anstrich ist also 5 Jahre zurück. Und der Mieter muss nur das zahlen, wo vorzeitig an Kosten entsteht. So eine Wand, so ein Dispersionsanstrich zum Beispiel, hat eine Lebensdauer von 8 Jahren. Wenn jetzt nach 5 Jahren muss neu gestrichen werden, dann muss der Mieter nur 3/8, also das, was nicht amortisiert ist, zahlen von den ganzen Kosten für die Wohnung. Entschuldigung.
Und wie hoch sind Ihre Kosten gewesen, Herr W.?
Ja, also die Kosten sind dann schlussendlich nicht entstanden. Er hat zuerst 2'000 Franken verlangt, nachher hat er halb machen, er 1'000 Franken und die Tochter 1'000 Franken. Und dann hat man die Wohnung abgenommen, das war Ende Februar gewesen. Und nachher hat er gesagt, ja, er will da keinen Krach und er übernehme jetzt das. Die Quintessenz vom Ganzen ist, dass er noch ein Malergeschäft hat.
Aha, okay. Jetzt nimmt mir noch etwas Wunder von der Doris Slongo, wie denn das da mit dem Achtel oder mit diesen Achtel genau geht. Das wollen wir noch schnell erfahren.
Ja, jeder Gegenstand in der Wohnung, jeder Teil von der Wohnung hat eine gewisse Lebensdauer. Und nach dieser Dauer muss er ersetzt werden. Und die Kosten dafür werden im Laufe der Jahre durch den Mietzins gezahlt. Wenn jetzt zum Beispiel so eine Dispersionswand eine Lebensdauer von 8 Jahren hat, dann und die Wand muss frühzeitig, also nach 5 Jahren schon gestrichen werden, dann sind ja erst 5/8 amortisiert. Das heisst, 3/8 von diesen Kosten hat der Mieter zu tragen.
Mhm. Warum 8 Jahre?
8 Jahre, weil das einer Erfahrung entspricht. Das ist entnommen aus einer Tabelle, paritätische Lebensdauertabelle, so heisst die, wo aufgesetzt worden ist zwischen dem Hauseigentümerverband und dem Mieterverband. Und dort kann man nachlesen, alle möglichen Teile von der Wohnung, wie lang so eine Lebensdauer gerechnet wird. Ein Acrylanstrich zum Beispiel, das wäre nicht 8 Jahre, sondern das wäre dann 15 Jahre.
Also da gibt es Unterschiede. Und ich kann Ihnen daheim sagen, wo es zulassen, dass man die Tabelle im Internet findet. Wir haben einen Link dazu gesetzt bei drs1.ch und wie das kommen Sie dann auf mietrecht.ch, also drs1.ch, Espresso, und dann finden Sie das. Man kann aber auch direkt beim Mieter oder beim Hauseigentümerverband anfragen. Herr W., jetzt sind Sie zufrieden mit dieser Antwort? Also zufrieden mit der Rechnung sind Sie sicher, weil die hat man dann schliesslich nicht müssen zahlen. Mit der Antwort sind Sie zufrieden?
Jawohl, sehr zufrieden. Ich habe das auch vorgängig aus dem Internet so interpretiert und ihm das unter die Nase gehabt, wo wir die Wohnung haben abgenommen.
Aha,
und der doch mir so zugestehen, dass die Wohnung in einem guten Zustand ist.
Informiert sein ist eben doch alles. Und via Internet ist viel möglich. Also drs1.ch für all die sich mehr damit befassen wollen. Herr W., danke Ihnen vielmals.
Bitte, schönen Tag.
Alles Gute und eine schöne Zeit ins Wallis. Der Herr W. ist das gewesen. Am Schluss jetzt, Doris Slongo, was kann man all denen, die jetzt am Zügel sind, ist ja Zügeltermin wieder, für Tipps geben, so punkto Reparaturkosten?
Ja, man muss mal als erstes wissen, und das ist gerade das, was wir am Schluss erwähnt haben, dass wenn Kosten entstehen, wenn man muss frühzeitig Reparaturen machen, vielleicht auch ein Lavabo ersetzen, weil es einen Sprung hat oder eben einen Neuanstrich, dann darf der Mieter wissen, dass er nicht die ganzen Neukosten muss zahlen, sondern dass die Amortisation eine Rolle spielt. Das heisst, er muss nur den Teil von der gesamten Erneuerungskosten zahlen, der noch nicht amortisiert ist. Und da würde ich empfehlen, dass man mit dem Vermieter das diskutiert, wie lange ist die Lebensdauer von dem Teil, der da hat müssen ausbessert oder erneuert werden, und wie viel ist jetzt bereits amortisiert, dass man sich also einigt. Und um eine gute Grundlage für das Ganze ist natürlich wichtig, dass man ein gutes, genaues Protokoll macht über den Zustand von der Wohnung, über jeden Teil von der Wohnung, und vielleicht sogar noch Fotos dazu anlegt, wo beide akzeptieren, also eben den Zustand, wenn er ist, wenn die Wohnung übergeben wird, damit man später kann darauf zurückgreifen kann, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und übrigens, wenn man dann ja in die neue Wohnung zieht, ist es auch wichtig und sehr nützlich, wenn man vom Zustand, wie die neue Wohnung antreten wird, eben so ein gutes Protokoll macht.
Gut, und das Foto ist ja heute auch kein Thema. Man schnell das Handy zücken, zack, zack, abfoto und dann sieht man das. Merci vielmals. Unsere DRS-Rechtsexpertin Doris Slongo zum Thema Wohnung, Neuanstrich und wer wie viel zahlen muss, ist das gewesen. Wenn auch Sie eine Frage haben aus irgendeinem Bereich von diesem Riesengebiet Recht, dann schicken Sie die uns bitte kurz und bündig formuliert. Sie können das entweder per E-Mail machen. Den Link gibt es auch bei uns auf der Internetseite drs1.ch, oder Sie schicken Ihre Rechtsfrage per Post, geht natürlich auch. Dann müssen Sie die Adresse draufschreiben: Schweizer Radio DRS 1 Espresso 8042 Zürich. Also nochmal Schweizer Radio DRS 1 und Espresso 8042 Zürich. Und jetzt möchten wir noch ein paar Hörer zu Wort kommen lassen, die Erfahrungen gemacht haben mit Preisausschreiben von Reader's Digest oder mit der Werbeflut. Das ist ja unser erstes Thema im Espresso heute und wir haben darum eben nach ihren Erfahrungen und nach ihren Meinungen gefragt. Ich begrüsse jetzt am Telefon den Peter Tschui. Guten Morgen, Herr Tschui.
Guten Tag, Herr Scherer.
Herr Tschui, was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit Reader's Digest?
Ich bin seit über 25 Jahren sehr hervorragend wichtiger Kunde bei Reader's Digest. Bin aufgestiegen vom Normalen dann zum VIP, bin heute ein Goldkund und wird dann angeschrieben, dass ich ein ganz wenigen Auserwählten bin, wo die Treue zu ihnen eben honoriert wird, indem man sie zu einem winzig kleinen Kreis gehören, wo die Gewinnchance hat.
Sind denn Sie ein Goldkund, weil Sie aus Sicht von Reader's Digest ein Goldesel sind, quasi?
Oder? Offenbar, so sieht es aus. Ja, ich habe also schon Abholprozedere bekommen, wie sie mich abholen im Wagen und über das Nachtessen und alles. Mhm. Und was ganz interessant ist, was Sie gesagt haben, dass man das also kann abmelden kann, das stimmt bedingt. Das habe ich dann nach vielen Jahren, wo ich doch auch genug hatte, habe ich dann mich abgemeldet und habe gesagt, Sie möchten mich bitte streichen. Und das hat nichts genützt. Und dann habe ich ihnen gedroht, wenn sie mich weiterhin beliefern, wird ich sie einklagen. Dann habe ich etwa 3/4 Jahr Ruhe gehabt und dann jetzt wieder angefangen.
So, jetzt ist es ganz klar. Am Anfang bin ich nicht ganz sicher gewesen, ob Sie begeistert sind von dieser Goldgeschichte oder nicht. Aber damit ist es klar. Sie sind seit Jahren draus und nicht mehr in Kontakt mit Reader's Digest.
Also, ich komme immer noch Post über, und zwar jede Menge. Und wie gesagt, immer wie wichtiger. Und ich gehöre immer zum kleineren Kreis, wo jetzt dann wirklich die 100'000 Franken überkommen.
Ja, also
weil
gut.
Ich auch verdient habe.
Aber Sie lachen leicht drüber, das spüre
das
ich schon richtig.
Sagen, ja.
Also, Herr Tschui, danke, dass Sie uns das erzählt haben.
Bitteschön.
Schönen Tag.
Ihnen auch, adieu, Scherer.
Und vom Herr Tschui jetzt noch zum Jacques Weil. Guten Morgen, Herr Weil.
Guten Scherer.
Herr Weil, was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Im Prinzip ähnliche Erfahrungen wie mein Vorgänger da. Mhm. Auch jede Menge Post und ausgewählte Kreise und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht. Wir haben 1998 120'000 Franken gewonnen.
Das ist aber nicht wahr.
Wohl,
das
ist wahr.
Und da, jetzt muss ich gerade leer schlucken.
Ich kann Ihnen so gerne den Scheck auf Sagex zeigen, wenn Sie wollen.
Sie könnten mir auch gerne einen gewissen Betrag überweisen.
Also Geld haben wir ziemlich schnell gebraucht.
Das haben Sie,
teilweise für die Steuerverwaltung und teilweise für eigene Belange.
Darf ich noch schnell fragen, warum haben Sie seinerzeit mitgemacht? Ist die Hoffnung da gewesen, mal etwas zu gewinnen?
Ja, sicher. Meine, wenn man gratis an einem Ort mitmachen kann, warum soll man das nicht? Mhm. Man macht ja auch bei Migros oder bei Coop oder was weiß ich, also Preise ausschreiben, die übers Internet gehen und so, macht man ja auch mit. Also,
man macht, warum was soll man kann. Da
nicht mitmachen?
Man macht, was man kann, gell, Sie?
Genau. Und an dieser hätten also auch wirklich so eine Übergabe gegeben im Hotel, dort mal Atlantis, hat es geheissen noch. Inzwischen heisst es anders.
In Basel?
Nein, Zürich.
Zürich, okay.
Zürich, im Friesenberg oben. Mhm. Und an dieser Übergabe sind noch weitere Preisträger dabei gewesen, wo teilweise 20, 30, 40.000 Franken oder ein Auto gewonnen haben. Und die sind alle ja so irgendwann einmal in einem Reader's Digest auf Fotos erschienen. Mhm. Und wir haben anschliessend haben wir auch jede Menge Telefone bekommen von Leuten, die wirklich wollen wissen, ob das wahr ist. Mhm. Und wir haben auch Verwandte, die dann Telefone bekommen haben, wo es dann weitergehen an uns. Aber wir können bestätigen, dass es wirklich stimmt.
Gut,
es kommt also sehr viel Post, aber die Hoffnung besteht und vielleicht schlägt der Blitz zweimal ein.
Bei Ihnen viel Post und noch mehr Geld, so kann man das zusammenfassen. Herr Weil, danke, dass Sie angerufen haben.
Ich
wünsche einen ganz schönen Tag noch.
Ebenfalls.
Merci, merci allen anderen, die sich gemeldet haben bei uns und ihre Erfahrungen mitteilt haben. Das war Espresso vom 26. März. Monim Espresso, ein Porträt von einer Frau, die nach 20 Jahren Familienarbeit wieder im Beruf zurück will, dort will arbeiten will. Wie und was sie erlebt hat bei Monim Espresso, genauso wie Fachleute, die Auskunft geben dazu. Espresso nach der Viertel ab 8.
Espresso. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.